Ich darf Sie euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Veranstaltung des Club Voltaires München in diesem Jahr, weil bis gestern waren hier die Volksmusiktage und wir haben heute als Thema Gustav Landauer, der am 2. Mai 1919, also vor 85 Jahren, ermordet wurde, und Renate Börger, die als Journalistin arbeitet und bei Attac mitarbeitet, hat sich für die Theorien und das Lebenswerk von Landauer so begeistert, dass sie angeboten hat, hier einen Vortrag zu halten. Renate, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Und der Schauspieler Achim Grauer, der seit 2 Jahren in München ist, wird lesen. Ich möchte euch oder Sie noch darauf hinweisen, dass nächste Woche hier unsere Freundin und Mitstreiterin, Club Voltaire-Mitstreiterin Michaela Dietl spielt mit ihrem Programm Female, also so ab morgen, glaube ich, bis zum Wochenende. Ja, und alles andere haben wir Ihnen schon gegeben, haben wir euch schon gegeben. Und jetzt fangen wir einfach an. Vielen Dank.
Liebe Genossinnen und Genossen, die Freiheit kann nicht geschaffen, die Freiheit kann nur geübt werden. Nicht so ist es, dass wir heute unfrei, morgen aber durch irgendein blaues Wunder frei sind, sondern so ist es, dass wir alle ohne jede Ausnahme die Freiheit in uns haben und sie nur in die äußere Wirklichkeit umsetzen müssen. Die Anwendung dieses Satzes auf die Vorkämpfer heißt erstens, aussprechen, aufrütteln, erziehen, arbeiten an sich selbst. Zweitens, Anwendung der Freiheit im Leben, im privaten Leben, im Familienbezirk, im Freundeskreis. Drittens, Anwendung der Freiheit in Wirtschaft und Gesellschaft. Ganz unwiderlegbar ist es, dass wir, wiewohl die Rede geht, auch innerhalb des heutigen Staates, innerhalb des Kapitalismus, auf wichtigen Gebieten des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens Freiheiten haben, von denen wir nur aus Aberglauben und Trägheit keinen Gebrauch machen. Es ist die Grunderkenntnis der Anarchie, die allen Einzelnen zuruft, du, nur du allein bist dein eigener Feind. Wenn der Einzelne dann antwortet, was kann ich, armes Luder, denn ändern oder helfen? Dann ist ihm nur zu erwidern, was du aufgrund der Erkenntnis von deiner Selbstständigkeit, Verantwortung und Machtfülle als Einzelner tun oder lassen magst, das hängt von deiner Art, deiner Tapferkeit, deiner Liebe zum Leben und zur Bequemlichkeit und tausend Dingen ab, die das Geheimnis deiner Natur und deine privateste Sache sind. Aber dass du dich mit den vielen anderen, denen es gerade so geht, zusammenschließen musst, um gemeinsam alles zu tun, was euch frei steht, das kann kein Zweifel sein. Und noch eins will ich sagen. Ich habe es oft gesagt und es ist mir ein schöner und wichtiger Gedanke. Die Welt ist ewig, aber wir leben nur einmal. Ich sehe eine Welt um mich, an der mir vieles, viel zu vieles verhasst und abscheulich ist. Einer meiner Haupttriebe, der notwendig ist, um leben zu können nach meiner Natur, ist der, die Welt nach den Prinzipien, die ich als vernünftig liebgewonnen habe, umzugestalten. Da ich keinen Herrn und kein Gebot über mir anerkenne, sollte ich da nicht alles daran setzen, um für dies mein Ziel zu wirken? Der Mensch stirbt an Scharlach, an Diphtherie, an Trunksucht, an Cholera, an Altersschwäche. Gibt es einen schöneren Tod, als für ein Ideal zu sterben? Ich lebe nur einmal, habe nur einmal die Zeit, auf die Welt zu wirken, nach meinem Willen. Und ich sterbe sehr bald. Warum sollte ich nicht mein Alles einsetzen für die Befreiung der Menschheit?
Er war ein Anarchist. Ebenso wie ein radikaler Humanist. Er liebte die Pflicht und die Lust aus innerer Menschennatur. Er glaubte an den Drang zu einer Individualität, die sich dem größeren Ganzen verschreibt und das größere Ganze mit dem ganz eigenen Werk bereichert. Der Staat war für ihn ein entwürdigender Obervater, Zentralismus ein Prinzip, das die Verantwortung des Einzelnen nur lähmt. Parlamentarische Demokratie mit Wahlen alle 4 Jahre galt ihm als Demütigung der emanzipativen Idee des Politischen, des Partizipativen. Geboren wurde Gustav Landauer am 7. April 1870 als zweiter Sohn jüdischer, aber unreligiöser Eltern in Karlsruhe. Der Vater hatte einen florierenden Schuhmacherbetrieb. Der kleine Gustav wuchs in einem bescheidenen, aber bürgerlichen Milieu auf im wilhelminischen Deutschland. Sein Leben entsprach sozusagen dem Ende des Kaiserreichs. Die Münchner Räterepublik war der Höhepunkt seines Schaffens. Da flackerte die Idee der Räte kurz auf, doch seine spezielle Denkrichtung wurde wenig wachgehalten. Am ehesten sind seine Ideale von kleinen, überschaubaren Lebens- und Arbeitsgemeinschaften in die Kibbutzbewegung eingeflossen, auch vermittelt übrigens durch Martin Buber, mit dem er zeitlebens eng verbunden war. Für den zart beseiteten Rebellen Landauer war schon die Schulzeit vor allem Diebstahl an Zeit, Freiheit und Träumen. Dennoch bekam er schon als Schüler Auszeichnungen für seine fantastischen Schulaufsätze. In Berlin findet er die Stadtluft und ein freies Geistesleben, studiert dort Philosophie, Kunstgeschichte und Germanistik, ist mit 21 schon sehr belesen, hält viel von Nietzsche, Schopenhauer und Spinoza, Richard Wagner. Sein Freiheitsdrang richtet sich gegen autoritäre Strukturen. Mit 30 distanziert er sich von den Sozialdemokraten und allen zentralistischen Modellen, wie auch dem Marxismus, obwohl er das Kommunistische Manifest sehr mag. Im Zentralismus sieht er das Hauptübel von Herrschaft. Und im modernen Staat, seit Bismarck, sieht er vor allem ein Mittel, den Arbeiter einzulullen und unselbstständig zu halten.
Der Marxismus, der eine so große und verhängnisvolle Rolle in der Arbeiterbewegung spielt, hat vorausgesagt, die Proletarisierung wird immer mehr um sich greifen, die wirtschaftlichen Krisen werden immer stärker werden, der Konkurrenzkampf der Unternehmer wird immer strenger, die Zahl der Unternehmungen immer kleiner. Der Zusammenbruch des Kapitalismus müsse so kommen. Wie ist es in Wahrheit gekommen? Wie kommt es immer mehr? Was tut der Staat? Er schleift dem Elend, wenn es gar zu groß wird, die Ecken ab. Er sorgt durch Versicherungs-, Schutz- und Gewerbegesetze aller Art, dass der Kapitalismus nicht an seinen schlimmsten Konsequenzen zugrunde gehe, dass es mit unserem System der Ungerechtigkeit und der sinnlosen Produktion und Verteilung der Güter weitergehen kann. Es geht weiter mit dem Kapitalismus. Das ist der Erfolg dieser gesetzgeberischen Arbeit. Es geht weiter mit dem Kapitalismus. Das ist der Erfolg auch der gesetzgeberischen Arbeit, der Arbeiterklasse und ihrer Vertreter. So wurde der Arbeiter der Pflegebefohlene des Staates. Der Staat war nicht mehr bloß Nachtwächter, er war das Mädchen für alles. Und auch Marx gehört hierher. Ich will nicht davon reden, wie ausführlich und mit welcher Sympathie er die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in England in seinem Kapital behandelt. Ich will nur von seiner bedeutendsten Schrift, vom Kommunistischen Manifest, sprechen. Eine persönliche Bemerkung sei mir erlaubt. Ich habe es oft gelesen und es hat mich immer hingerissen. Nun habe ich Marx ein paar Monate beiseite liegen lassen. Und gestern nahm ich das Kommunistische Manifest zur Hand mit dem bestimmten Vorsatz, mir nicht wieder imponieren zu lassen. Ich wollte es beherrschen, kritisieren. Nun, offen gestanden, ich bin unterlegen. Es hat mir wieder imponiert, mich wieder hingerissen. Das Kommunistische Manifest ist und bleibt ein genialer Wurf, eine großartige Konstruktion. Aber ich bewundere es nur noch als Kunstwerk, als die einheitliche, mächtige Durchführung eines Gedankens zu einer Zeit im Jahre 1847, wo man nur im Allgemeinen konstruieren, aber kein Detail übersehen konnte. Ich behaupte aber, dieser Gedanke, den Marx großartig beleuchtete und meisterhaft zeichnete, dieser Gedanke war falsch. Der erste Hauptteil des Manifestes schließt folgendermaßen: An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Dieses Ziel ist das Ziel aller freien Sozialisten und Anarchisten und es ist kaum jemals kürzer und schöner in Worte gefasst worden. Aber der Weg zu dieser Herrschaftslosigkeit ist bei Marx die Herrschaft. Der Weg zu dieser Staatslosigkeit ist bei Marx der Staat. Darüber heißt es im Manifest. Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staates, das heißt des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren, um die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. In jener Zeit dachte man freilich noch nicht an die positive parlamentarische Mitarbeit, an die langsame Sozialreform mit dem heutigen Staat. Marx dachte an eine baldige, blutige Revolution, in deren Verlauf die Vertreter des Proletariats zur diktatorischen Herrschaft gelangen sollten. Dann sollten sie in möglichster Beschleunigung von oben herunter soziale Umgestaltungen radikalster Art vornehmen, sodass die Herrschaft bald überflüssig sein würde, in sich selbst zerginge und der ganzen Freiheit und Herrschaftslosigkeit Platz machte. Das war der Grundirrtum Marx. Wo es Herrscher gibt, gibt es auch Beherrschte. Und niemals haben Herrscher freiwillig auf ihre Gewalt verzichtet. Und niemals werden sie es freiwillig tun. Was in dem Gedanken von Marx verborgen liegt, ohne dass er sich dessen bewusst ist, das ist eine zweite, vollkommene, ganz und gar anders gestaltete Revolution, die nicht an die Stelle einer alten eine neue Herrschaft setzt, sondern die Herrschaft ausrottet und die ganze Freiheit ermöglicht.
Nachdem Gustav Landauer als Delegierter auf Sozialistenkongressen zwischen 1893 und 1896 den Umgang der Sozialdemokraten mit Andersdenkenden am eigenen Leib erfahren musste, festigte sich seine grundlegende Ablehnung des Marxismus sowohl in der Gestalt der bürokratisch verkrusteten Sozialdemokratie unter August Bebel als auch in der Form des Bolschewismus in Russland. Herrschaftslosigkeit, Staatslosigkeit, freies Ausleben der einzelnen Individuen, also ein pluralistischer, von Vielfalt geprägter, freiheitlicher Sozialismus ließ sich für ihn nicht in einer von Zentralismus und Hierarchie geprägten Großorganisation erreichen, sondern einzig in einem freien Gefüge der mannigfachsten, Zitat, einander durchdringenden, in tausend Farben spielenden Interessenvereinigungen und Gruppen. Das wohl wichtigste Motiv für ihn war, das oftmals in Bissigkeit und schneidender Polemik geführten Zurückweisung des Marxismus, lag in dessen grenzenlosen Glauben an die Technik, an die Fortschrittsmythen der bürgerlichen Gesellschaft und der Wissenschaftsglaube des Marxismus.
Diese Wissenschaft des Marxismus behauptete, die Zukunft zu kennen. Sie vermisst sich, eine so tiefe Einsicht in ewige Entwicklungsgesetze und die bedingenden Faktoren der Menschengeschichte zu haben, dass sie weiß, wie es kommt, wie die Geschichte weitergeht, was aus unseren Zuständen, Produktions- und Organisationsformen wird. Nie ist Wert und Bedeutung der Wissenschaft lächerlicher verkannt worden. Nie ist ruchloser die Menschheit mit einem verzerrten Hohlspiegelbild so genarrt worden. Hier ist noch gar nicht die Rede von dem Inhalt dieser Wissenschaft, von dem angeblichen Gang der Menschheit, den die Marxisten entdeckt haben wollen. Hier geht es erst nur darum, die maßlos alberne Anmaßung aufzudecken und zurückzuweisen. Es gäbe eine Wissenschaft aus den Daten, der Nachrichten, von der Vergangenheit und den Tatsachen der Zustände der Gegenwart, die Zukunft mit Sicherheit zu erschließen, zu errechnen und zu bestimmen.
Gustav Landauers Appell für ein exemplarisches Beginnen der Individuen im Hier und Jetzt stand quer zu allen schematischen und fortschrittsgewissen Geschichtsauffassungen, insbesondere zu derjenigen des Marxismus. Delegiert der Marxismus die welthistorische Aufgabe der Revolution schematisch an eine Klasse, nämlich das Proletariat, so interessierte sich Landauer vor allem für diejenigen Menschen, die es nicht mehr aushalten, wie er sagte. Und da traf er sich auch mit Erich Mühsam, der auch immer betonte, man solle sich nicht so sehr auf das revolutionäre Subjekt des Proletariers verlassen, sondern in erster Linie darauf, dass Menschen von innen sich betroffen fühlen, wie es ja auch eingangs hieß bei Landauer, dass sie sich vorstellen können, dass die Menschheit zu Besserem in der Lage ist und zu gerechterem und einem würdevolleren Leben und dass es sehr schön ist, sich vorzustellen, auch für Menschen, die auf der Gewinnerseite leben. Und insofern war das also eine grundsätzliche Infragestellung, also dieser Überbetonung des Proletariats als revolutionäres Subjekt, dem man also sozusagen dann immer nur zuarbeiten darf, als jemand, der nicht zum Proletariat gehört. Ich möchte jetzt ein wenig erzählen aus dem Leben von Gustav Landauer. Also ich sehe nur so eine dunkle Masse. Ich hoffe, das sieht nicht komisch aus, wenn ich da immer so ins Nichts schaue. Ob das nicht gewöhnt ist, ist das komisch.
Vorhin waren Sie noch da.
Waren Sie noch da?
Ja, ja.
Sind Sie noch da?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Also der ist dann in Berlin aktiv geworden in der neuen Freien Volksbühne, also zur Studentenzeit. Das war ein Ort, wo damals sehr viele Sozialdemokraten und Sozialisten ihre Impulse hatten. Und es war also so ein wichtiges Forum für Querdenker. Und Emanzipation durch Volkskultur und Theater blieb für Landauer auch immer wichtig. Er hatte aber auch Kontakt zu den sogenannten Jungen. Das war eine linke Abspaltung von den Sozialdemokraten. Und er schrieb. Er schrieb 1917 seinen ersten Roman, Der Todesprediger, in dem er seine philosophischen Selbstfindungen ausarbeitete. Und er gab die Zeitschrift Der Sozialist heraus, fast ganz allein. Das ist ein Buch mit Zusammenfassungen der Artikel, die er in dem Sozialisten schrieb. Das ist ganz interessant. Ich habe davon zwei Exemplare mitgebracht für jemanden, der es kaufen will noch. Das waren die einzigen, die noch waren im Basisbuchladen. Er gab sie ganz allein heraus bis 1899. 1892 lernte er seine Frau Margarete Leuschner kennen, eine Schneiderin. Es war der Versuch, sich als Intellektueller mit einer Proletarierin zu verbünden. Sie heirateten in der Schweiz, weil der Vater dagegen war. Und die Folge dieser Provokation war, dass Gustav Landauer aus der akademischen Laufbahn von den Universitäten ausgeschlossen wurde. Er hatte ja Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert und verzichtete also nun auf alle akademischen Möglichkeiten. Der Versuch endete allerdings mit der Scheidung 1899. Ich weiß nicht, ob man das Scheitern nennen kann oder ob es einfach beendet war, der Versuch. Die zweite Ehe hatte er mit Hedwig Lachmann, das war eine Poetin, die lernte er 1899 kennen und heiratete sie. Er hatte nochmal zwei Töchter, er hatte insgesamt vier Töchter. Sein Vorbild war Proudhon, der Vordenker der Wechselseitigkeit im Tausch, und der Anarchist Kropotkin, der als Gegenspieler des Darwinismus. Gegenseitige Hilfe und Kooperation bringen in diesem Gegenbild den menschlichen Fortschritt, nicht die Auslese. Beeinflusst war er auch von Silvio Gesell, dem Zinskritiker, der ja dann auch kurze Zeit Finanzminister während der Räterepublik war. Im Ersten Weltkrieg lebte Landauer stark zurückgezogen, leistete vorsichtig Widerstand, zum Beispiel gegen die Instrumentalisierung von Literaten. Er veröffentlichte dann demonstrativ Gegenzitate, saß auch dafür zweimal längere Zeit im Gefängnis. Und diese Zeit nutzte er dann jeweils, um seine Romane zu schreiben. Doch es wurde still um ihn und um die Zeitschrift Der Sozialist. Er lebte mehr schlecht als recht von Übersetzungen. Nach dem Ersten Weltkrieg zog er aus Überlebensgründen mit seiner Frau und den zwei Töchtern zu Verwandten nach Krumbach bei Augsburg. Er konnte seine Familie in Berlin nicht mehr ernähren. Seine Frau starb dann überraschend, Februar 1918, und er litt unter ihrem Verlust sehr lange. Sie war seine Geistes- und Seelenpartnerin und der Zusammenhalt war ihm weggebrochen. Doch dann waren es die Arbeiteraufstände und das Geschehen im Vorfeld der Räterepublik, die ihn wieder ins politische Leben zurückholten. Am 7. November 1918 ereilte ihn dieser Revolutionsruf aus München. Ein Brief von Kurt Eisner persönlich an ihn. Er möge doch bitte als Kulturbeauftragter an der seelischen Erbauung der Massen mitwirken. Am 15.11.1918 kommt er nach München, stürzt sich in seine Rolle im Rätesystem als Kulturbeauftragter jenseits des Parlamentarismus. Und auch Kurt Eisner war ja anfangs ein blühender Verfechter der Räteidee. Die Lehre des Marxismus führt seiner Meinung nach, wie wir hörten, aus dem Kapitalismus nicht heraus. Vor allem der Kommunismus führt nicht aus dem eigenen, also der entsteht auch nicht von alleine. Es gibt keinen Zusammenbruch aus sich selbst heraus. Schon gar nicht kommt eben dieser Kommunismus quasi automatisch. Die Befreiung des Einzelnen ist nicht befriedigend berücksichtigt im Marxismus. Für ihn ist er ein säkularisierter Überbau, ähnlich wie im Christentum. Und das alles kritisierte er vor den offenbar werdenden Schwächen auch in Russland, des Kommunismus in Russland. Auf den historischen Augenblick zu warten, findet er lächerlich. Sozialismus muss jederzeit beginnen. nicht dem Kapitalismus entgegenstellen, sondern aus ihm heraustreten will er, mit dem Sozialistischen Bund. Der Vertreter dieses Sozialistischen Bundes, als er noch in Berlin war, war in Süddeutschland Erich Mühsam. Viele Jahre unterstützten die beiden Genossenschaftsgründungen bundesweit, deutschlandweit. Landauer nahm Einfluss auf die spätere Kibbutzbewegung. Sein vordringliches Anliegen betraf also das unmittelbare, exemplarische und sofortige Beginnen in überschaubaren genossenschaftlichen Zusammenschlüssen und Gemeinden am Rande der bestehenden kapitalistischen Ordnung, obwohl er natürlich auch immer die Erfordernis einer grundlegenden Transformation der existierenden Ökonomie im Auge hatte.
Ja, dazu noch ein letztes Wort. Was liegt am Leben? Wir sterben bald und wir sterben alle, aber wir leben gar nicht. Nichts lebt, als was wir aus uns machen, was wir mit uns beginnen. Die Schöpfung lebt, das Geschöpf nicht, nur der Schöpfer. Nichts lebt, als die Tat ehrlicher Hände und das Walten reinen, wahren Geistes.
Sagt. Er hat also ein sehr naturverbundenes Gefühl von Revolution und er will das Handwerk, den Boden und die Kultur, den Geist wieder zusammenbringen. Und über den Boden hören wir das nächste Zitat.
Die Gesellschaft kann nur kapitalistisch sein, weil die Masse bodenlos ist. Der Boden nämlich ist kein Kapital, ist ganz anders als Kapital. Der Boden, aus dem alles kommt, was die Industrie dann weiterverarbeitet und aus dem all unsere Lebensmittel kommen, ist ein Stück Natur, wie die Luft, die wir atmen, das Licht und die Wärme, ohne die kein Leben ist. Wie die Luft und das Licht muss die Erde und das Wasser frei sein. Der Boden gehört allen und er gehört keinem. Diese Herrenlosigkeit braucht durchaus nicht die Form von Gemeineigentum anzunehmen. Alle Kultur beruht seit jeher auf dem Besitz, sei es nun Gemeindebesitz oder Privatbesitz. Gegen den Besitz ist nichts einzuwenden, nur gegen die Besitzlosigkeit. Die Herstellung der Herrenlosigkeit des Bodens oder des allgemeinen Besitzes an Boden und Bodenprodukten kann nur in der Form vor sich gehen, dass in allen Landstrichen von Zeit zu Zeit eine Neuaufteilung des Bodens erfolgt. Das wird die Aufgabe der Gemeinde, der Kreise, der Provinzen sein und vielfach wird ein altes Recht angeschlossen werden und der verjährtes Unrecht wieder gut gemacht werden. Das Stück Natur, das allen gehört, den Boden, können wir nur wiedererlangen, wenn das Stück Natur, das wir selber sind, ein anderes wird, wenn ein neuer Geist des Ausgleichs, der Erneuerung aller Lebensbedingungen über uns kommt. Dann kommt wieder wirkliche Kultur und sie wird eben eine Wirklichkeit, das heißt vorläufiges, veränderliches und bewegliches sein. Die Stadtproletarier werden ihr Blut wieder in sich rauschen fühlen und werden spüren, dass es Bauernblut ist und viele, viele werden sie mit Sack und Pack in die Dörfer und kleinen Städte ziehen und dort in den Dorffabriken, den Werkstätten und zugleich in den Feldern und den Gärten arbeiten. Die Bauern brauchen Menschen, Geist, Bildung, Regsamkeit, Freiheit. Und die heute entwurzelten und haltlosen Proletarier brauchen Land, Charakter, Verantwortlichkeit, Natur und Liebe zur Arbeit und Freiheit. Und auch die Menschen der geistigen Arbeit werden kommen, die Künstler, die Gelehrten, die Stubenhocker, die Tagelöhner, die Prostituierten des Geistes. Sie werden wieder solche werden, die ihre Feierstunden in ihren Aufschwung und Einsamkeit für sich haben, die aber in den vielen langen Stunden des Alltags ihr Wissen, ihre Technik, ihre Arbeit mit ihren Menschenbrüdern in der Gemeinde vereinigen werden. Wir sind längst imstande, in allen Kulturländern von unten auf die Verteilung des Landes und seiner Produkte in Einklang zu bringen mit der Bevölkerungszahl. Und dieser große Ausgleich ist die Aufgabe, die vor uns steht. Was wir Sozialismus nennen, ist freudiges Leben in gerechter Wirtschaft. Die Menschen wissen heute nicht, erleben es nicht mit dem wahren Wissen des Dabeiseins und Erfassens, mit dem Wissen, das Neid und Lust und Nachahmung mit sich führt, was das ist, freudiges, schönes Leben. Wir müssen es ihnen zeigen. Wir wollen nach Möglichkeit aus dem Kapitalismus austreten. Wir wollen sozialistische Gehöfte, sozialistische Dörfer gründen. Wir wollen Land- und Industriearbeit vereinigen. Wir wollen, soweit es geht, und es wird immer besser gehen, wenn wir nur erst beginnen, all unsere Bedürfnisse selbst herstellen und bald auf unserem neuen, dem sozialen Markt tauschen und den kapitalistischen vermeiden.
Landauers Denken, vor allem seine Spiritualität, ist von Spinozas, dem Philosophen Spinoza, beeinflusst und dessen Pantheismus. Es gibt demnach nur eine Materie und das Gottesverständnis ist darin anders als im Christentum ohne Hierarchie. Es gibt kein getrenntes Gegenüber von Gott und Schöpfung, sondern trennungslos bilden die Schöpfung und die Kultur zusammen das Göttliche. Das Menschliche muss darin zu sich selbst finden und findet sich dann als das Göttliche. Man kann Landauer wohl als Mystiker bezeichnen. Die Entwicklung von Individualität war für ihn die Aufgabe des Einzelnen zur Bereicherung des großen Ganzen.
Alles fließt. Alles geht ineinander über. Alles hängt zusammen und gehört zusammen. Nicht aufgeben braucht man darum seine Besonderheit und seine Eigenart. Im Gegenteil, es gilt, sie eifrig und eifersüchtig zu bewahren. Nur das eine darf man nicht meinen, damit sich in Gegensatz zur Gemeinschaft zu stellen. Je mehr einer aus der Masse als ein eigener, besonderer und selbstständiger heraustritt, umso größeren Einfluss wird er auf die Entwicklung der Menschenart ausüben können. Und wenn man die Notwendigkeit und Bedingtheit der Natur personifizieren will, so kann man sagen, es war der Wille der Art, bildlich gesprochen, der die Individuen, die sich über sie erhoben, erschaffen hat. Nicht Individuum oder Egoismus kann unser Schlachtruf sein, sondern Individualität. Wenn auch nur im Kleinen, im Keime, trägt jeder Mensch eine solche Individualität in sich. Diese gilt es zu pflegen und zur Entwicklung zu bringen.
Ja, Landauer verband Elemente einer mystischen Tradition, vor allem verknüpft mit dem Namen Meister Eckhart, mit sozialer Utopie. Hierzu veröffentlichte er im Jahre 1903 eine Monographie Skepsis und Mystik. Sein Sozialmystizismus beinhaltet die Diagnose der geschichtsmächtigen Bedeutung persönlicher Veränderung, die Umwandlung subjektiver Beziehungen zur sozialen wie auch natürlichen Umwelt. Denkende Selbsterfahrung und kollektives Handeln ergaben für ihn die Anfangsschritte zur Befreiung. Er setzte sich insbesondere mit dem Begriff des Egoismus bei dem Extremanarchisten Max Stirner auseinander. Er lebte 1806 bis 1856 und vertrat den ethischen Solipsismus, der jegliche Autorität negiert, auch allgemeine Werte negiert, und der später von Nietzsche und den Existenzialisten wiederentdeckt wurde. Und jetzt kommt ein längeres Zitat über die Rolle der Gefühle und des Egoismus bei Max Stirner.
Max Stirner wollte die tatsächlich und unausrottbar im Menschen vorhandenen Triebe der Gesellung, des Zusammenschlusses, der Solidarität und der Aufopferung, jawohl auch der Opferung und der Hingebung, keineswegs negieren und zerstören. Er wollte lediglich den wissenschaftlichen Beweis liefern und hat ihn bis zu einem gewissen Grad in der Tat geliefert, dass auch diese Triebe in erster Linie der Befriedigung und Genugtuung des eigenen Ich dienen. Er kämpfte mit herrlichen, schneidenden Waffen gegen die Gewaltorganisationen und die amoritären Begriffe, gegen den Zwang und die Botmäßigkeit, die dem freien Einzelnen das Joch des Staates, der Allgemeinheit, der Religion, der Moral, der Sitte auferlegte. An die Stelle dessen empfahl er, den Verein der Freien und Eigenen zu setzen, deren Freundschaft keine erzwungene, deren Liebe kein Gebot, sondern ein freier Ausfluss ihres innersten Wesens ist. Allerdings der Keim zur Herzenskälte, zur Gemütserstarrung, zum einseitigen Verstandesleben liegt schon in Stirner selbst. Ich kann ihm nicht folgen, wenn er aus den zum größten Teil unbewussten Trieben, Regungen und Neigungen in allen Stücken bewusstes Denken nach Begriffen und Prinzipien machen will. Der Mensch ist keine tote Rechenmaschine. Und eine Welt, in der es keine Leidenschaft, keine Dummheiten und Unüberlegtheiten mehr gäbe, wäre aller Farbe und aller Freude beraubt und in graue, nüchterne Langeweile getaucht. Mit vollem Recht sagt daher Eugen Düring, der freilich jetzt im Alter selbst ins Lager der Gemütslosen, der Poesielosigkeit und der Herzensverödung übergegangen ist, in einem Buche aus seiner guten Zeit: Man kann behaupten, dass die Leidenschaft zum Leben gehören und dass abgesehen von ihnen keine wahre Befriedigung der menschlichen Natur möglich ist. Man entwurzelt alle höhere Entfaltung des Menschlichen, wenn man ihm die Affekte als die Störer des Glücks verdächtig macht. Nehmt uns unsere Liebe und unseren Hass und ihr macht das Dasein zu einer öden Wüste. Streicht aus dem Plane des Lebens die Möglichkeit, die Affekte bis zur Vernichtung und Aufopferung ihres Trägers zu steigern, und ihr werdet bei näherer Betrachtung finden, dass von Lebensenergie nicht mehr die Rede sein kann. Schon ein oberflächlicher Blick auf das Trachten der Menschen kann uns belehren, dass die gleichmäßige Ruhe gar nicht gewollt ist. Sie fliehen einen Zustand, der ohne Wechsel von Luft und Schmerz ein unbewegtes Gleichgewicht verwirklichen würde, mindestens ebenso sehr als den Tod. Sie suchen die Erregung, wenn nicht gar die Aufregung, und glauben, das Leben zu verlieren, wenn sie sich nicht in Gemütsbewegungen ergehen. Ein deutliches Bewusstsein dieses Strebens nach Störung des Gleichgewichts mag selten vorhanden sein, aber ein unwillkürlicher Drang treibt überall, fordert die Lust und den Schmerz gleichsam heraus, sich auf den Wogen der erregten Gemütswelt zu versuchen. Es ist eine trockene Auffassung und dazu eine, die im Leben nicht wahr ist. Wenn man mir nachweist, dass ich, wenn ich ohne Besinnen ins Wasser springe, um ein Kind zu retten, in meinem eigenen Interesse handle. Und wohin dieses Nützlichkeitsdenken führt, das sehen wir. Es führt dahin, dieses Rettungswerk für eine Dummheit zu erklären. Es ist nicht wahr, dass es so ohne weiteres feststeht, es sei das Interesse meiner Winzigkeit, für die Befreiung der Unterdrückten, für die Rettung der Kultur meine Kräfte zu verwenden. Denn ich selbst erlebe vielleicht den Tag der Freiheit nicht mehr, dem ich mein Bestes gewidmet habe. Kämpfe ich deswegen aus Dummheit, weil ich nicht sicher weiß, ob ich für mich kämpfe? Nein, ich kämpfe, weil ich kämpfen muss. Ich bringe Opfer, weil es meine Natur verlangt. Wenn man will, kann man das ja auch so ausdrücken, dass ich zu meiner eigenen Befriedigung arbeite. Aber man sagt damit nicht die Wahrheit. Die Befriedigung ist nicht das Ziel meines Wirkens, sondern nur eine notwendige Begleiterscheinung. Ich überlege mir nicht mit klügelndem Verstand, wie ich mir Befriedigung verschaffe, sondern ich lasse mein Wesen ausströmen in die Welt, wie es meiner Natur entspricht, oft unbewusst, ja unbesonnen. Und wenn auch die Befriedigung und die Freude an sich ebenso mit der Wirksamkeit verbunden ist, wie etwa das Gefühl der Erhebung mit dem Bergsteigen, so arbeite ich doch nicht lediglich zu meinem Genuss, sondern um etwas in der Welt zu wirken und etwas fertig zu bringen. Denn nur was wir in der Welt ausrichten, unsere Werke bleiben wirksam in der Menschenwelt. Alles andere, auch unsere Freude und unser Schmerz stirbt dahin. Das Größte, was noch in der Menschenwelt geschaffen worden ist, war gegen das Interesse des Erdenkloses und Menschentieres im Individuum. War es vielleicht das Interesse eines Mannes wie Sokrates oder Giordano Bruno, die Wahrheit zu sagen und dafür den Giftbecher leeren und den Scheiterhaufen besteigen zu müssen? Oder war es das Interesse eines Dichters wie Lenau, eines Denkers wie Friedrich Nietzsche, die Seiten ihres Hirnes so anzuspannen, dass sie sprangen, ihren Geist so zu martern, dass sie dem Wahnsinn verfielen? War es das Interesse des sagenhaften Arnold von Winkelried, als er die feindlichen Speere in seine Brust bohrte, um seinen Brüdern den Sieg zu verschaffen? Glaubt vielleicht jemand, diese Männer hätten nicht auch gern gegessen und getrunken und nachts beim Weibe gelegen? Sie alle haben das Leben geliebt, aber höher als ihr Leben stand ihnen der eine Trieb, für den sie in den Tod gegangen sind, der Drang, ihre Arbeit zu vollbringen, ihr Wort zu sagen und ihr Werk auszurichten.
Ja. Gustav Landauer war auch ein Vordenker unseres heutigen Begriffs von Re-Regionalisierung, kann man sagen, oder auch ein Vordenker von Mahatma Gandhi oder von Small is Beautiful, von diesen Gedanken. Und wir hören jetzt nochmal ein Zitat, wo er sich über das regionale und das Gemeindeleben äußert.
In der Gemeinde handelt es sich bei Straßenbrücken Kanalisation, Wasserleitung, Gas und Elektrizitätswerken, Schulen und so weiter, um wirkliche Angelegenheiten der Gemeinschaft. Wie viel den Gemeinden an Selbstverwaltung und Freiheit genommen ist, wie ungleich die Rechte der Bürger verteilt sind, braucht nicht erst gesagt zu werden. Trotz all diesen Beschränkungen und Entstellungen jedoch ist die Gemeinde gerade die öffentliche Wirklichkeit, wo es sich am wenigsten um Politik und Vergewaltigung, am meisten um das Leben der Gesellschaft handelt. Der Sozialist also kann nicht leugnen, dass hier eine Form und ein Inhalt ist, der sich lebendig von der Vergangenheit speist und in die Zukunft wächst. Dessen ist ein mehr äußerliches Zeichen, dass erstens auch bei uns in Deutschland, wie noch viel mehr in Russland, gewisse Formen des Gemeinbesitzes und der Gemeinwirtschaft in Dorfgemeinschaften und Landstädten noch erhalten sind, wenn auch meist in Verkümmerung. Gemeindewald mit Holzrechten, Gemeindeäcker, Gemeindeweide und ähnliche Reste. Dass zweitens gewisse neue Einrichtungen unserer Gemeinden wie von der Gemeinde verwaltete Wasserleitungen, Gas- und Elektrizitätswerke und so weiter in anderen Ländern, wo diese Dinge der kapitalistischen Privatwirtschaft überlassen sind, sozialistische Forderungen sind. Der Föderalist oder Anarchist wiederum wird ebenfalls seine ganze Liebe der Gemeinde zuwenden, wie sein Hass dem Zentralstaat gilt.
Ja, und noch mal im Detail ein Loblied auf das konkrete ländliche Produkt.
Mhm. Oh, du köstliches Wasser erstmal. Oh, du köstliches Brot, in dem die Sonne, die monatelang auf den Feldern geglüht hat, mit den geheimen Kräften der Erde und des Wassers verbunden und erschlossen wurde, zu was für einer grauen, faden Fabrikware bist du erniedrigt worden. Und was für chemische Giftmischereien, wissenschaftliche Methoden genannt, haben sich schon an dich gewagt. Das ist ein schlimmes Kapitel aus der Geschichte niedergehender Völker. Die Geschichte verloren gegangener Künste und Techniken. Viele Geheimnisse der Hausfrauen im Weben, Kochen, Backen, viele Geheimnisse der Handwerker wie der Künstler, die sich in Jahrtausenden von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt haben, sind unwiederbringlich dahin. Das Beste, was Menschen haben, stirbt, wenn die lebendige Tradition vergeht. Und Tradition kommt uns von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr abhanden. Was das hier zu tun hat? Nun, das Brot, von dem hier gesprochen wird, ist ein Beispiel. Ein wichtiges für das Brot des Lebens, für den Sinn der Gesellschaft. Nur wo Gemeinschaft und Gemeinschaftseinrichtungen sind, kann Individualismus und Mannigfaltigkeit gedeihen. Haben wir erst wieder Gemeindebacköfen, dann werden wir auch wieder Hausfrauen haben, die ihren eigenen Teig zum Bäcker schicken und Männer und Frauen, die ihren Willen aussprechen, was für eine Art Brot sie haben wollen. Man muss weite Reisen in entlegene Dörfer, bald schon in entfernte Länder machen, um ein Brot zwischen die Zähne zu bekommen, das würzig und besonders schmeckt. In meiner Jugend wusste man noch, in meiner süddeutschen Heimat, wie das Brot auf jedem Dorf des Umkreises schmeckte. Und in den Dörfern wusste man von bestimmten Häusern, dass die ein Brot buken, das kein anderer so machen konnte. Jetzt ist auch in den meisten Dörfern schon das Bäckerbrot, in vielen das Fabrikbrot eingezogen. Der Sozialismus, der echte Sozialismus, bringt nicht aus gedachtermaßen, sondern mit natürlicher Notwendigkeit all die schöne Kultur wieder in all ihren mannigfaltig einzelnen Erscheinungen, die in den Jahrhunderten der Geistlosigkeit verloren oder gefährdet worden ist. In dieser wunderlich schönen Welt ist es so bestellt, dass gar nichts bloß ein Mittel ist. Was immer geschieht, aus Lust wird es getan. Und in einer Wirtschaft solcher Menschen wird jedes Gefäß zum Kunstwerk, weil es nicht bloß geschaffen ist, um ein drängendes Bedürfnis zu befriedigen, sondern weil die Arbeitsfreude sich in jedem Gegenstand selbst darstellt und um jeden Gegenstand spielt. In solcher Wirtschaft und Gesellschaft sind Arbeit, Spiel und Sport, sind Gebrauchsgegenstand, Ornament und Arabesk immer beisammen, immer in den verschiedensten Graden bereit, ineinander umzuschlagen. Auch in solcher Gesellschaft, wo die Arbeit selbst von Lust und Liebe unzertrennlich ist, wird es Feste geben, wo man die Werkelsachen ruhen lässt und sich der Freude und Gemeinschaft rein um ihrer selbst willen hingibt, wo man Innigkeit und Herzensbedürfnis und Jubel und Überschwang nicht mehr mit nützlichem, sondern mit erfundenem Werk verbindet, wo die Arbeit zum Tanz, der Entwurf zum Himmelssturm, die Lust zur Seligkeit wird. Da habt ihr nun, ihr Menschen, der lieblich duftenden Neuzeit, da habt ihr nun zum Beispiel euren Verkehr. Und ihr habt zum Beispiel eure Eisenbahnministerien. Wie wenig habt ihr damit begonnen, aus diesen Tatsachen alles zu schöpfen, was darin liegt. Ihr habt lauter Dinge, lauter Einrichtungen, lauter Erfindungen und Möglichkeiten, die nicht sind, was sie sind, die mehr nicht sind, als sind. Ihr habt Eisenbahnen, habt Telegrafen, habt Zeitungen, aber habt ihr Volksfeste? Habt ihr Menschheitsfeste? Habt ihr auch nur auf dem lumpigen Papier eine wahre Versammlung wahrer Menschheit? In euren Erfindungen lebt die Menschheit, aber ihr habt sie darin eingeschlossen, weil ihr sie nicht in euren Herzen, in eurem Bedürfen, in eurer Fülle, weil ihr sie nicht in euren Gemeinden und Versammlungen habt. Als von euren großartigen Erfindungen und Möglichkeiten noch gar nichts da war, in den verrufenen primitiven Zeiten, wo man zu Fuß ging und allenfalls ein Pferd vors Wägelchen spannte, da war all das lebendig, was ihr jetzt gefangen gesetzt habt. Eine einfache Landkirche, wohin die Bewohner etlicher Dörfer sich sonntags begaben, ein Marktplatz in einem Städtchen oder der Raum um eine Dorflinde, haben mehr von Kunst und Religion und Menschheit gesehen, als ihr euch mit all euren Wundermaschinen schaffen könnt. Ihr Esel, die ihr Gefangenenwärter und armselige Gefangene in einer Person seid. Früher stellten die Männer das Werkzeug in die Ecke und nahmen die Waffe oder den Stock zur Hand und gingen zum Ting. Da berieten sie über bestimmte Dinge der Gemeinschaft. Und all ihre überschüssige Arbeitslust strömte nun zusammen zu den öffentlichen Angelegenheiten. So traten die Dorfgemeinden und Stadtgemeinden zusammen. So gaben die Beauftragten Rechenschaft. So wurden neue Beauftragte ernannt. So gab es heiße Köpfe, Streit und Wut und Einigkeit und Beschluss. Und das war eine freie öffentliche Sache. Und jeder stand seinen Mann und stand bieder und ehrenfest in seinen Stiefeln und dachte und wirkte fürs gemeine Ganze. Heute geht ihr alle 5 Jahre einmal zur Wahl. Und welche Aufregung, welches Gegacker um dieses Windei alle 5 Jahre. Und wie setzt immer sofort die Enttäuschung und der Katzenjammer ein, bis nach 5 Jährlein die Narretei auflebt und so wieder und wieder. Und was sie für Worte haben für diese feige, inhaltslose, knechtische, überdumme Getue. Wahlschlacht, Wahlsieg, Triumph. Es ist, wie wenn sich Affen in einem Zeughaus Ritterrüstungen über das braune Fell gezogen hätten. Es wohnt viel Dummheit bei den Völkern dieser Zeit, viel Abgeschmacktheit und viel Schamlosigkeit. Aber gibt es denn wirklich noch Einfältigeres, noch Öderes, noch Plebejischeres, als das, was sie Wahl nennen? Es handelt sich bei der Agitation der Parlamentsparteien immer darum, wer am meisten Furcht einflößen kann. Sei es Furcht vor dem Steuerzahlen, sei es Furcht vor feindlichem Überfall. Diesmal ist es den Kriegsheulern fast besser gelungen als den Steuerheulern. In beiden Lagern aber fragt die Masse nur, was will die Regierung tun? Und nie, was muss ich tun? Was müssen wir tun? Selbstständigkeit und freie autonome Entschließung ist also nicht im Allermindesten erzeugt worden. Ein ekelhaftes Schauspiel.
Ja, es ist trotzdem interessant, dass Gustav Landauer ein sehr pragmatisches Verhältnis zum Politischen hat und sehr konkrete Vorstellungen, wie sich also die Interessen, wenn schon nicht in einem Staatszentralismus und ja auch nicht also unorganisiert, dann aber in Zweckverbänden organisiert. Also er hatte ganz konkrete Vorstellungen von diesen freien Assoziationen und auch Vorstellungen, dass man also wirklich die Kirche im Dorf lässt und das Weltliche sehr pragmatisch weltlich gestaltet und auch von überirdischen Ansprüchen entlastet. Also dass man jetzt nicht, er ist ein spiritueller Mensch, aber er wollte jetzt nicht unbedingt die Spiritualität in die Politik tragen, sondern das hat er, das war sozusagen seine Herzensnahrung, aber das eigentliche Politische hat er eigentlich sehr pragmatisch aufgefasst.
Es ist unzweckmäßig und undurchführbar, die verschiedensten Zwecke durch die Zentralgewalt des Staates zu regeln. Jeder Zweck braucht seinen besonderen Zweckverein. Und wo sich die Zwecke berühren, bedarf es der Zweckverbände. Und wo sich die Zwecke durchkreuzen, bedarf es der Schiedsämter.
Hatten wir das nächste Zitat gestrichen, oder nicht?
Nee, wir hatten da noch ein bisschen was drin gelassen, weil da so schöne Sätze drin vorkommen.
Genau. Ich habe es nämlich nicht verstanden, ganz Spiritualität, aber vielleicht versteht ihr oder sie das ja. Also Spiritualität bleibt das Rätselhafte und Politik ist also das Pragmatische. Aber die Spiritualität soll immer ein bisschen auch das Rätselhafte und das Mysteriöse bleiben.
Ja, schauen wir mal. wir finden es nicht, das Dunkle und Überwältigende, was uns allen miteinander etwas bedeuten kann. Die Bedeutung des Lebens und der Welt finden wir nicht. Suchende sind wir. Das aber können wir finden, das uns zum Leben helfen und dienen kann. Die zweckmäßigste Art der Menschenvereinigung um des Nutzens und der Kultur willen. Der Staat jedenfalls ist in den irdischen Dingen ein Tropf und für himmlische Sehnsucht ein Nichts. Das war mir doch ein Bedürfnis.
Mit seiner Kampfansage gegen den Staat und den Historismus brach Landauer mit der hegelianisch-deutschen Geschichtsauffassung, überhaupt mit der Vorstellung von einem sich entfaltenden und in bestimmten Gestalten konkretisierenden Weltgeist. Sein eigenständiges Denken beginnt mit der Zurückweisung von Begriffen wie Vorsehung, Determination, Fortschritt, Erlösung und höherer Zweck der Herrschaft einzelner Mächte in der Geschichte. Der besondere Beitrag von ihm war die Neubewertung und auch die grundlegende Untersuchung des Begriffs der Utopie. Er hat darüber viel nachgedacht, viel geschrieben auch. Das Utopische ist für ihn, und das erinnert ein bisschen an dieses neue Buch von John Holloway, die Welt verändern, ohne die Macht zu ergreifen. Das Utopische ist stets das noch nicht, das immerzu Mögliche, das Begehrenswerte, das zu Verbessernde. Es ist ein Ideal, das ständig neu entworfen wird und entworfen werden muss. Es ist die im Mythos wie im mystischen Denken gegenwärtige Aussicht auf einen Zustand, in dem sich die Dinge endgültig zum Besseren gewandt haben. Eine Aussicht, die die Menschen fortwährend unzufrieden macht, die ihnen aber auch die Kraft zu immer neuen Anstrengungen gibt und sie zu neuen Erkenntnissen führt. Dieses romantisch-mystische Element ist im Denken Landauers gemeinsam mit Martin Buber, Bloch und Kolakowski. Ja, und das Politische über die Motivation zum Politischen nochmal ein Zitat.
Denn Revolution kann es nur eine politische geben. Sie brächte es nicht zur Unterstützung durch geknechtete Massen, wenn aus ihnen nicht auch soziale Gedrücktheit und wirtschaftliche Not aufbegehrte. Aber die Umwandlung der Gesellschaftseinrichtungen, der Eigentumsverhältnisse, der Wirtschaftsweise kann nicht auf dem Wege der Revolution kommen. Von unten kann da nur abgeschüttelt, zerstört, preisgegeben werden. Von oben, auch von einer revolutionären Regierung, kann nur aufgehoben und befohlen werden. Der Sozialismus muss gebaut, muss errichtet, muss aus neuem Geist heraus organisiert werden. Dieser neue Geist waltet mächtig und innig in der Revolution. Puppen werden zu Menschen, eingerostete Philister werden der Erschütterung fähig. Alles, was feststeht, bis zu Gesinnungen und Leugnungen, kommt ins Wanken. Aus dem sonst nur das eigene Bedenkende wird das vernünftige Denken. Und Tausende sitzen oder schreiten rastlos in ihren Stuben und hecken zum ersten Mal in ihrem Leben Pläne aus fürs Gemeinwohl.
Das politische Handeln sollte, da die Überwindung äußerer Not seiner Überzeugung nach niemals Befreiung und Kultur hervorbringen konnte, sich also begründen aus einem inneren Gebot, aus dem Bedürfnis nach einer Einheit des Gewollten und des Gelebten. Das Erstrebte, nämlich eine libertäre Gesellschaft, müsste bereits auf dem Weg dorthin deutlich spürbar und identifizierbar sein. Geschichte beinhaltet im Denken Landauers nichts primär Neues, sondern ist die Fortdauer von bereits Vergangenem. Der Einzelne trägt die Geschichte seiner Vorfahren und führt sie weiter.
Anders ausgedrückt heißt das, dass die Vergangenheit nichts Fertiges ist, sondern etwas Werdendes. Es gibt für uns nur Wege, nur Zukunft. Auch die Vergangenheit ist Zukunft, die mit unserem Weiterschreiten wird, sich verändert und anders gewesen ist.
Ich möchte jetzt noch mal darauf zu sprechen kommen, auf die Räterepublik. Das haben wir heute Abend nicht so ausführlich behandelt, weil wir hatten ja eine ganze Veranstaltungsreihe in einem Welthaus, aber deswegen noch mal ein bisschen zusammengefasst, trotzdem kurz gestreift. Diese turbulenten Wochen 1918, 1919. Die erste Woche der Massenerhebung vom November 1918 erlebte Gustav Landauer noch in Krumbach, wo er ja mit seiner Frau lebte. Räterepublik, in der er sehr eng mit dem Zinskritiker Silvio Gesell eine Woche lang, als war er da Finanzminister, zusammenarbeitete. Nochmal ein Zitat.
Geld und Kapital an sich können harmlose und förderliche Dinge sein. Geld braucht nichts anderes zu sein als Zeichen des Kredits, das heißt des gegenseitigen Vertrauens und des solidarischen Tauschverkehrs. Die Zeit der Rentabilität des Kapitals, die Zeit des Zinses und Wuchers ist vorbei. Die tollen Kriegsgewinne waren der Totentanz. Sollen wir nicht zugrunde gehen, kann Rettung nur bringen die Arbeit, wahrhafte, von gierlosem, arbeitsbrüderlichem Geist erfüllte, geführte, organisierte Arbeit. Arbeit in neuen Formen und befreit von dem ans Kapital zu leistenden Tribut. Das Kapital, das bisher der schmarotzende Genießer und der Herr war, muss der Diener werden, der Arbeit. Dienst leisten kann nur ein Kapital, das Gemeinschaft, Gegenseitigkeit, Gleichheit des Tausches ist. Es gibt entweder Beziehungen zwischen den Menschen, die Arbeit und Austausch ermöglichen, oder aber Beziehungslosigkeit, die Schmarotzerei, Ausbeutung und Monopol hervorbringen. Wir Entschlossenen, Sicheren, Heiteren im Sozialistischen Bund sollten den Mittelpunkt all derer bilden, die aus dem Unsinn, Wirrwarr und Unglück der Verbindungslosigkeit des Produzierens für den kapitalistischen Warenmarkt zur Vernunft der Verbundenheit kommen wollen.
Das war Gustav Landauer. Ja.